was ist der Mensch? Überhaupt die Frage stellen zu können, macht unser Menschsein aus. Wir können über uns selbst reflektieren. Das kann kein Tier, das können nur wir Menschen. Was ist der Mensch? Je nach Standort gibt es ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Ein Biologe beantwortet das anders als ein Soziologe und ich als Theologe sage auch noch mal etwas anderes dazu. Das macht einen großen Unterschied aus, zum Beispiel, ob wir über den Menschen nachdenken und davon ausgehen, er ist ein Geschöpf Gottes, oder ob wir in unserem Denken sozusagen Gott streichen und neutralisieren und den Menschen so betrachten, als gäbe es keinen Gott. Johannes Calvin hat in seinem Hauptwerk, dem Unterricht in der christlichen Religion, festgestellt, ich zitiere, all unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde zweierlei, die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Diese beiden aber hängen vielfältig zusammen. Das heißt, Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis gehören aus christlicher Sicht immer untrennbar zusammen. Wenn wir fragen, wer ist der Mensch, dann müssen wir auch immer fragen, wer ist Gott? Und wir fragen, wer ist Gott, dann wird die Frage, wer sind wir als Menschen, immer mit verhandelt. Und darum hat Johannes Calvin die Bibel, die diese Beziehungsgeschichten zwischen Gott und uns Menschen erzählt, als, ich zitiere, wahren Spiegel menschlicher Selbsterkenntnis interpretiert. Was ist der Mensch? Gleich auf den ersten Seiten erzählt die Bibel davon, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, aber dann in der Beziehung zu Gott, was fundamental schiefgelaufen ist. Die Menschen, wir haben angefangen, ganz am Anfang schon im Widerspruch gegen Gott zu leben. Und das hatte Konsequenzen, die tatsächlich bis heute unsere Lebenswirklichkeit an entscheidenden Stellen mit beeinflussen und nicht immer nur zum Guten. Wir sind Sünder von Anfang an. Aus theologischer Sicht, und das tue ich hier als Pastor, kann ich nicht über den Menschen sprechen, ohne Gott ins Spiel zu bringen und ohne das Thema Sünde anzusprechen. Wenn über Sünde gesprochen wird, dann beobachte ich, ist manchmal so eine eigentümliche Sprachlosigkeit vorhanden. Auch in Kirchen, auch in Gemeinden. Nach Möglichkeit wird das Wort vermieden, denn das könnte ja missverstanden sein und irgendjemand könnte sich auf die Füße getreten fühlen. Aber damit wird ausgeblendet, dass tatsächlich das mit der Sünde ein wirkliches Problem ist und ihre Folgen unser Leben manchmal unerträglich machen. In Beziehungen zu anderen, in gesellschaftlichen Strukturen, aber auch in der Beziehung zu mir selbst. Also, niemand redet über Sünde, wir tun es jetzt. Denn es muss ja doch einen Ort geben, in dem über so ein existenzielles Thema geredet werden kann. Und dieser Ort ist, ja, das ist der Gottesdienst, natürlich. Darum startet heute diese siebenteilige Predigtreihe, die deutlich macht, was Sünde als Widerspruch gegen Gott bedeutet und wie sie unser Dasein tatsächlich bestimmt. Und natürlich auch, wie wir aus dem Ganzen wieder rauskommen können. Mein erster Punkt zum gelesenen Predigttext, wissen, was gut und böse ist. Ich möchte jetzt so die ersten 5 Verse anschauen. Da ist ja dieser komische Dialog von Eva mit der Schlange. Ich finde schon eine sprechende Schlange, das ist ja etwas sehr Merkwürdiges. Also wer oder was ist denn eigentlich diese Schlange? Seit Jahrhunderten gibt es die Deutung, dass die Schlange eigentlich ein Symbol ist für Satan, für den Teufel. Eigentlich redet hier der Teufel, sagen manche. Aber davon steht im Text natürlich nichts. Das ist allegorische Auslegung, das hat man da rein interpretiert Jahrhunderte später. Eine andere Deutung sagt, dieser Dialog, den wir hier sehen, da redet sozusagen Eva nur mit einem anderen Teil ihrer selbst. So ein innerer Dialog ist das, aber auch diese Interpretation kommt natürlich im Text nicht vor. Und dann gibt es eine dritte Deutung und die steht tatsächlich im Text. Da heißt es, die Schlange ist ein Geschöpf Gottes, das listigste von allen Geschöpfen, das Gott gemacht hat. Schlange als Geschöpf Gottes. Aber wieso verführt denn in diesem perfekten Paradies ein Geschöpf das andere zum Widerstand gegen Gott? Das ist die spannende Frage. Ja, und diese Frage muss unbeantwortet bleiben. Wir erfahren das nicht in unserem Text, woher das Böse hier kommt. Ja, wir erfahren in der ganzen Bibel nicht, woher das Böse kommt. Da bleibt eine Leerstelle in der Heiligen Schrift, die wir akzeptieren müssen. Die Schlange versteht es jedenfalls, die Aufmerksamkeit der Frau, die später dann, wie wir gelesen haben, Eva genannt wird, zu gewinnen. Die Schlange stellt sich einfach dumm. Ich finde, das ist immer empfehlenswert, wenn man mit anderen Kontakt bekommen will, man stellt sich dumm und dann kommt der andere sich schlau vor und redet gerne mit dir. Also das hat funktioniert, zumindest hier bei der Schlange. Und dann bringt die Schlange tatsächlich das Gespräch auf Gott und das motiviert Eva, noch mehr einzusteigen. Was hat denn die Schlange eigentlich gesagt, dass das hier so komisch rausgegangen ist und dass Eva sich so einlässt und nicht merkt, was hier passiert? Die Schlange wendet einen simplen Trick an, sie verdreht eine Aussage Gottes und so sät sie ganz klug Zweifel in der Frau. Sie stellt nur ein einziges Wort um. Gott hatte gesagt, nicht von allen Bäumen dürft ihr essen, ein Baum ist ausgenommen. Das hat Gott gesagt. Die Schlange dreht ein Wort um, dieses Nicht, und sie sagt, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen. Von allen Bäumen dürft ihr nicht essen, also es ist verboten, von den Bäumen zu essen. Diese Antwort verunsichert Eva. Jetzt denkt sie nicht mehr an Gott, an diesen, der ihnen allen alles gegeben hat, alles zur Verfügung gestellt hat, sondern jetzt ist auf einmal im Zentrum, hat er wirklich was verboten? Das Verbot ist im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil weg von Gott will die Schlange die Aufmerksamkeit der Eva lenken, hin auf den Baum und auf das Verbot. Und dann sagt die Schlange ganz frech, alles, was du bisher über Gott gesagt hast, das stimmt ja so gar nicht. Das ist nicht richtig. Das Entscheidende, das hat er dir und euch nämlich nicht gesagt. Und dann klärt die Schlange Eva über die wahren Motive Gottes auf und vermittelt ihr, Gott hat euch belogen. Nicht euer Leben will er, nicht euer Glück will er, nicht euer Bestes. Das hat er euch vorenthalten. Ich sage euch, was das Beste ist. Ihr könnt sein wie Gott und ihr könnt genauso wie er unterscheiden lernen, was gut und böse ist. Merkt ihr, was hier passiert? Gottes Motive werden von der Schlange einfach verändert. Und Eva beginnt, der Schlange Glauben zu schenken. Denn wenn Gott tatsächlich kein fürsorglicher Gott ist, kein guter Gott ist, dann hat er auch kein Vertrauen und dann hat er auch kein Gehorsam verdient. Warum sollte man die Worte eines solchen Gottes denn befolgen? Dann hat er Skepsis und Widerspruch verdient. Als ich den Abschnitt gelesen habe, habe ich überlegt, vielleicht geht euch das ja auch so, was ist denn da dran so tragisch, so problematisch, unterscheiden zu können, was gut und böse ist? Das können wir doch heute auch. Was ist denn da dran so schlimm? Wo war denn das Problem hier im Text? Wir müssen doch heute ständig zwischen gut und böse unterscheiden. Also, wo ist das Problem? Dieses Erkennen von gut und böse, was hier steht in unserem Text, das ist nicht in einem ethischen Sinn gemeint. Also ich erkenne, wann jemand lügt oder nicht lügt. Und Lüge ist böse und die Wahrheit sagen ist gut, so nicht. Sondern gut und böse, wie es hier verwandt wird an dieser Stelle, meint für den Hebräer zu erkennen, was für das Leben von uns Menschen in einem umfassenden Sinn förderlich ist und was für das Leben von uns Menschen in einem umfassenden Sinn schädlich ist. Und wenn wir hinbekommen zu wissen, was für das Leben von uns Menschen in einem umfassenden Sinn förderlich ist, dann wird immer das gelingen, was immer wir auch tun. Aber jetzt denken Sie mal bitte mit, können wir Menschen das denn in einem umfassenden Sinn erkennen, was für uns Menschen förderlich ist? Und hier geht es um Adam und Eva, nicht nur um Individuen, sondern um Vertreter der ganzen Menschheit. Schauen wir uns diese Corona-Krise an. Impfen, Maske, Geschäfte auf, Geschäfte zu. Ja, wer weiß denn, was im umfassenden Sinne gut ist? Und wenn wir das eine hier tun, was gut ist, dann hat das auf der anderen Seite Nachteile. Verstehen Sie, wir Menschen haben nicht den Überblick, was gut und böse ist im umfassenden Sinn. Ja, wir haben das noch nicht mal für uns selber. Ich weiß doch nicht, wenn ich eine Entscheidung treffe, was das für mich morgen oder übermorgen oder in 3 Jahren bedeutet. Das weiß doch niemand. Also können wir es nicht im umfassenden Sinn wissen, was gut und böse ist und tun es trotzdem immer wieder. Und das zu versuchen, das versuchen zu wollen, das bringt uns in die Gefahr, sein zu wollen wie Gott, uns Menschen sozusagen die gleiche Kompetenz anzumaßen, wie sie nur Gott hat. Und das, dass Menschen sein wollen wie Gott, das ist das Problem an dieser Stelle. Und das ist die Sünde, von uns Menschen die Ursünde, die uns an dieser Stelle, nicht nur Adam und Eva, sondern uns, die gesamte Menschheit, bis heute in Widerspruch gegen Gott gebracht hat. Gehen einen Schritt weiter. Zweiter Punkt heißt, sie tun es. Sie tun es. Und sie nahm von seiner Frucht, heißt es in unserem Text. Das heißt, Eva nimmt den Apfel. Nein, sie nimmt natürlich keinen Apfel. Hier steht überall Frucht. Wir Mitteleuropäer denken, das wäre ein Apfel. Das ist immer so dargestellt worden, weil die Leute damals konnten sich nichts anderes vorstellen. Es gibt Darstellungen in Kirchen, in Italien, in Süditalien, da nehmen sie eine Feige. Also das ist eine Frucht. Es steht nirgendwo, dass hier ein Apfel ist. Also wir haben sie alle so ein bisschen in die Irre geführt, auch mit der Überschrift vom Apfel zum Ei. Es heißt immer Frucht. Um Eva so weit zu bringen, diese Frucht zu essen, da musste diese Schlange ja ziemlich Mühe aufwenden. Ich habe das versucht so nachzuzeigen. Und Adam, typisch Mann, der ist bequem. Oh, gibt was zu essen. Beißt da rein, denkt sich nichts dabei. Habe gedacht, vielleicht hätte ja eine EU-Herkunftsverordnung was genützt, wenn er drauf geguckt hätte, Achtung, Apfel nicht essen, hochgiftig, hätte er vielleicht nicht reingebissen. Aber das gab es damals noch nicht. Das gab es damals noch nicht. Was mir hier auffällt, in der Kirchengeschichte wird die Frau ja immer als die dargestellt, die ist leichter zu verführen vom Bösen. Frauen sind gefährlich, die sind leicht zu verführen. Ja, hier in der Geschichte steht das Gegenteil. Die Frau ist viel schwerer zu verführen wie der Mann. Stehen Sie, da ist viel Unsinn verzapft worden über all die Jahrhunderte. Bei der Frau musste die Schlange doch viel mehr Mühe aufwenden. Also beide beißen in die Frucht. Und jetzt muss doch was Großartiges geschehen. Die Augen müssen aufgehen, wie in einem amerikanischen Film, Sternenregen, Musik, We are the Champions oder sowas. Irgendwas muss doch passieren, was Bombastisches, aber nichts. Denen gehen die Augen auf, den beiden. Sie sehen nicht gottgleich aus. Sie sehen, wie sie sind in ihrer Nacktheit. Das ist das, was hier im Text steht. Sie stehen da etwas verloren in diesem Garten Eden. Scham haben sie empfunden. Aber diese Scham hat weniger, finde ich, was mit ihrer Nacktheit zu tun oder mit Sexualität. Das wurde lange so gedeutet und damit Sexualität ganz eng an Sünde herangerückt, was auch viele schlechte Ergebnisse gezeitigt hat im Lauf der Jahrhunderte. Und das ist auch in vielen Köpfen heute noch so drin, steht aber hier so nicht. Sondern Scham, meine ich, dass die hier so stehen und sich in ihrer Nacktheit erkennen, das hat was damit zu tun, dass sie sich jetzt als Individuen, als einzelne Persönlichkeiten entdeckt haben. Ich vermute mal, vorher haben sie sich nicht so entdeckt, da waren sie Teil der Natur, viel mehr. Und jetzt entdecken sie sich in ihrer Selbstheit, in ihrer Individualität als Mann und als Frau. Und darum sind sie überrascht. Das ist das, was sie erkennen. Und das, was hier so harmlos geschildert wird, der Biss in eine Frucht, hat tatsächlich einen tiefen Riss, eine tiefe Erschütterung hervorgerufen zwischen Gott auf der einen Seite, dem Schöpfer, und uns Menschen, uns Geschöpfen auf der anderen Seite. Unser Sein wollen wie Gott trennt uns zur gleichen Zeit von ihm, bringt uns im Widerspruch zu ihm. Adam und Eva, ich habe das schon gesagt, sind hier Repräsentanten von allen Menschen zu allen Zeiten. Seit Adam und Eva lebt deshalb jeder Mensch, ich und sie, im Widerspruch gegen Gott. Das ist die Sünde, eine Macht, die alle Menschen aller Zeiten umgreift. Später macht das Paulus im Neuen Testament immer wieder deutlich. Wie die Sünde übertragen wird, da sage ich jetzt nichts zu. Ich denke, das werden wir in einer der nächsten Predigten nochmal thematisieren. Und noch was ist klar, finde ich, in unserem Text. Sünde als Widerspruch gegen Gott ist sowohl eine einzelne Tat, also die haben ja die Frucht gegessen, aber das ist auch so etwas wie eine Grundhaltung von uns Menschen. Etwas, was uns inhärent ist, was in uns wohnt. Und alle Tatsünden, also alle Einzelsünden entspringen aus dieser Grundverfasstheit von uns Menschen, dass wir Sünder sind. So gehört das zusammen. Und selbst wenn Sie Ihr ganzes Leben alles richtig machen würden, bleiben Sie doch Sünder und Sünderin. Und das ist es zu verstehen, das macht unser Menschsein aus theologischer Sicht. Sünde ist immer viel mehr als ein Tun. Sünde ist eine Position, in der wir von Anfang an und ohne unser Zutun im Widerspruch gegen Gott leben. Das ist die Grundsünde, die Ursünde, die uns Menschen verbindet vor Gott sozusagen. Mein dritter Gedanke, Adam, wo bist du? Die Geschichte geht ja weiter. Die Menschen wollen sein wie Gott und jetzt schämen sich die beiden und verzweifeln und verbergen sich vor Gott. Davon ist vorher nie die Rede gewesen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat eine Verbindung von Sünde und Verzweiflung hergestellt. Die möchte ich Ihnen kurz präsentieren, zwischen Sünde und Verzweiflung. Er hat geschrieben, Sünde ist vor Gott verzweifelt, nicht man selbst sein zu wollen oder vor Gott verzweifelt, man selbst sein zu wollen. Also Sünde hat was mit so einem verzweifelten Versuch zu tun, eine eigene Identität, ein eigenes Ich zu haben, eine eigene Position zu behaupten. Und genauso ging es den beiden hier, Adam und Eva. Erst wollen sie unbedingt sein wie Gott und dann schämen sie sich und ihrer selbst und wollen nicht sie selbst sein. Und in ihrer Verzweiflung wird Gott für sie tatsächlich zum Fremden, vor dem sie auf einmal Angst haben, vor dem sie sich verstecken müssen. Und was tut Gott? Der sucht seine Menschen. Adam, wo bist du? Der sucht die, seine Geschöpfe. So ist Gott, er sucht uns Menschen. Er will uns doch bei sich haben, immer. Auch nach dem, was hier passiert ist. Adam, wo bist du? Mit einer Frage will Gott Adam eine goldene Brücke bauen. Er fragt, hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Hätte der Adam nur gesagt, ja Gott, das stimmt, es tut mir auch leid. Das wäre alles anders gelaufen. Aber der Adam, der macht was ganz Dummes. Der sagt, pff, ich war das doch nicht. Bin doch nur Opfer. Guck, da die Eva war das, die hast du mir doch gegeben. Völlige Fehlkonstruktion, Gott, kann ich doch nichts für. Und die Eva, was sagt die? Boah, das war doch die Schlange, das war ich doch nicht. Merken Sie, was hier passiert, was tagtäglich passiert in Familien, was Sie tun und was ich auch schon getan habe. Wir sind selbst die Opfer, wir sind nicht verantwortlich, jemand anderes ist verantwortlich und wir schieben Schuld weg, indem wir uns nicht unserer Verantwortung stellen. Das passiert ganz, ganz oft immer wieder und immer wieder. Und hier hat das angefangen. Wenn Adam nur gesagt hätte, ja, ich war das, dann wäre das anders gelaufen. Gott will hier an dieser Stelle, dass wir bereit sind, als Menschen Verantwortung für uns zu übernehmen. Und Schuldübernahme ist ein Zeichen von Erwachsensein, ein Zeichen davon, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Gott spricht uns immer an als verantwortliche Du's, als verantwortliche Gegenüber. Als Christen wird ja immer vorgeworfen, wenn ihr von Sünde redet, dann wollt ihr andere nur klein machen. Dann wollt ihr andere nur fertig machen. Darum redet ihr von Sünde. Aber das ist nicht so. Denn wenn Gott hier den Menschen als du anspricht, dann heißt das doch, lieber Adam, liebe Eva, für mich bist du voll zurechnungsfähig. Für mich bist du ein verantwortliches Gegenüber. Bitte verhalte dich doch so. Das heißt, Gott nimmt die Würde von uns Menschen und die Freiheit von uns Menschen, ihm zu widersprechen, sehr, sehr ernst. Sehr, sehr ernst. Weil wir Gottes Ebenbilder sind, darum sind wir auch fähig dazu, Verantwortung zu übernehmen. Auch für das, was in unserem Leben schiefläuft. Auch für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Wenn wir von Sünde reden, dann geht es nicht darum, Menschen klein oder schlecht zu machen, sondern Menschen in seiner Wirklichkeit und in seiner Würde und Verantwortung ernst zu nehmen. Ich gehe einen Gedanken weiter. Die Folgen dessen, was da passiert ist, die spüren wir bis heute. In unserem Text, Genesis 3, geht es ja zu wie in einem guten Krimi. Da ist die Vorgeschichte, dieser Dialog zwischen Eva und der Schlange. Dann das Verbrechen, das Essen von der Frucht. Dann das Ergreifen der Täter und das Verhör. Und schließlich der Urteilsspruch. Und da sind wir jetzt beim Urteilsspruch. Da ist zunächst der Spruch über die Schlange, sie wird verflucht, sie soll auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Ich habe so alte Zeichnungen gefunden, da wird die Schlange im Paradies tatsächlich so mit Beinen gezeichnet. Sie steht dann so lässig an einen Baum gelehnt und spricht mit Eva, so wie ein Gentleman so. Also da wird vorgestellt, die Schlange hatte wirklich vorher Beine und dann nach dem Sündenfall keine mehr. Und dann kommt ein merkwürdiger Vers, ich weiß nicht, ob Sie auch über den gestolpert sind, der heißt: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Vers 15 ist das. Das ist ein spannender Vers, weil dieser Vers in der alten Kirche von Irenäus von Lyon, der lebte so im 2. Jahrhundert nach Christus, der wurde direkt auf Jesus bezogen. Der hat gesagt: Guck, hier finden wir das Evangelium im Schöpfungsbericht. Das erste Evangelium, Brotevangelium wird das auf Griechisch genannt. Der erste Hinweis auf Christus in der Bibel. Christus hat der Schlange, verstanden hier als Satan, den Kopf zertreten, das Böse besiegt. Das wird hier angekündigt, was später auf Golgatha geschehen ist, besiegelt worden ist. Spannend. Dann erfolgt das Urteil über Eva. Die wird nicht verflucht wie die Schlange. Von ihr heißt es, sie wird Schmerzen bei der Geburt haben und der Mann soll ihr Haupt sein. Könnten wir sagen, na und? Ist doch völlig normal. Schmerzen bei der Geburt und viele Jahrhunderte lang war es auch völlig normal, dass der Mann das Haupt ist über die Frau. Der Schöpfungsbericht will uns zeigen, woher Dinge kommen, die für uns selbstverständlich sind. Und er zeigt, dass es nicht immer schon so war, wie wir das kennen, sondern dass es für uns Menschen noch eine andere Wirklichkeit gab, die wir leichtfertig verspielt haben. Das, was für Eva Glück und Erfüllung bedeuten kann, bekommt hier gleichzeitig sozusagen eine dunkle Rückseite: Schmerzen bei der Geburt und diese Beziehungsmacht des Mannes. Und besonders Letzteres hat schlimmste Auswirkungen gehabt für Frauen im Laufe der Jahrhunderte. Dieses Verhältnis von Unterordnung zwischen Mann und Frau zu fordern, auch heute, das hat nichts mit der Schöpfungsordnung zu tun. Wer die Unterordnung von Frauen fordert, der zementiert diese Sündenordnung sozusagen, die ab dann gilt. Und er geht davon aus, dass das unaufhebbar wäre. Dabei ist das eine Folge der Sünde und als solche für uns Christen zu überwinden. Wir kennen doch den Weg aus der Sünde. Wir wissen doch, dass es auch anders gehen kann seit Christus. Und das Urteil für Adam fällt ähnlich aus. Adam hat es mit dem Ackerboden, hebräisch Adama, zu tun. Den hat er zu beackern. Dieser Boden wird verflucht. Man soll Mühe beim Arbeiten haben und im Schweiße des Angesichts sein Brot essen, heißt es. Erinnert euch, der Mensch war dazu berufen, die Welt zu gestalten als Gartenbauingenieur. Und jetzt muss er sich mühen, diese Adama, den Boden aufzubrechen und überhaupt was Essbares daraus zu bekommen. Der Bereich, der bei der Entstehung der Texte am stärksten mit dem Mannsein verbunden war, wo er am aktivsten tätig war, das ist gleichzeitig der Bereich, der ihn am meisten Kraft kostet, an dem er am stärksten enttäuscht werden kann. Er muss Mühe und Arbeit investieren und es kommt nicht so viel dabei heraus. Frustra, vergeblich ist seine Arbeit. Also, wenn immer Sie, ob Mann oder Frau, Arbeit frustriert, dann hat das mit diesem Widerspruch hier von uns Menschen gegen Gott zu tun. Auch das ist keine Schöpfungsordnung. Auch das war von Gott ursprünglich anders gedacht. Also, seit diesem Biss in die Frucht gibt es zwei Erfahrungen, die mit dieser Grundsünde zu tun haben und die jeder von uns und jede von uns bis heute kennen. Die eine Folge heißt: Alles ist ambivalent, alles hat zwei Seiten. Das Positive ist immer an das Negative gekoppelt. Das Plus ist immer mit dem Minus verbunden. Nichts ist nur eindeutig gut und schön, alles hat immer seinen Schatten. Und das kennen Sie, das kenne ich aus meinem Erleben. Alles hat immer zwei Seiten. Und das andere, was seitdem zum Sündenfall gilt: Frustration gehört immer dazu. Da, wo wir uns ganz einsetzen, wo wir wirklich unser Bestes geben, da können wir gleichzeitig am tiefsten verletzt werden, enttäuscht werden. Da beschleicht uns von Zeit zu Zeit auch doch mal das Gefühl, ist doch alles nur vergeblich, was ich hier mache. Arbeit, Hingabe bringt doch nicht immer nur Erfüllung und Zufriedenheit, sondern auch immer Ärger und Frustration. Das ist das Zweite. Und diese beiden Phänomene, die sind nicht einfach so, sondern theologisch gesehen haben die ihre Ursache in der Grundsünde von uns Menschen. Und wir alle sind in sie verstrickt und kommen da nicht mehr einfach raus. Die letzten Verse jenseits von Eden. Nachdem Gott also sein Urteil über die Menschen gesprochen hat, werden die aus dem Garten Eden vertrieben. Das heißt, und Gott schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. Das ist die Vertreibung aus dem Paradies. Und der Rückweg sozusagen ist abgeschlossen. Da stehen Cheruben, also Engel Gottes, davor, dass Menschen nicht mehr einfach so nach Eden kommen. Seitdem leben wir jenseits von Eden. Das ist kein schönes Ende unserer Geschichte. Aber so ist die Grundsünde in die Welt gekommen. Und in die sind wir alle verstrickt. Ganz zum Schluss kommt dann doch nochmal Gottes Fürsorge und Liebe zu uns Menschen zum Vorschein. Es heißt da, und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Aus dem Schöpfer wird hier ein Schneider. Er kümmert sich tatsächlich um uns Menschen, lässt uns nicht im Stich, seine Geschöpfe, auch nicht jenseits von Eden. Die Geschichte Gottes mit uns beginnt tragisch, aber sie endet nicht traurig, finde ich. Die gute Nachricht ist doch an dieser Stelle, die Bibel endet doch nicht mit 1. Mose 3. Die ist doch viel dicker. Das ist doch erst der Anfang. Gott hat doch seine Schöpfung, hat uns Menschen auf Zukunft hin angelegt. Alles. Alles ist auf Zukunft angelegt. Und die Vertreibung aus dem Paradies ist nicht das letzte Wort. Unter der Macht dieser Grundsünde zu leben, ihre Folgen zu schmecken, ist nicht unser endgültiges Schicksal. Denn Gottes Weg mit seiner Schöpfung geht doch weiter. Hin auf ein großes Ziel. Hin auf die Durchbrechung dieser Macht der Sünde in Christus. Hin auf eine erneuerte Schöpfung. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Davon erzählt die Bibel. Und das ist doch auch der starke Hoffnungsstrom, in den wir heute mit eingebunden sind, in dem wir uns als Christen befinden. Und dieser Hoffnungsstrom, der ist stärker als alle Corona-Tristesse, stärker als alle apokalyptischen Weherufe, was aus dieser Welt noch werden soll, und stärker als der Tod. Darum, liebe Gemeinde, vom Apfel zum Ei, vom Paradies zum Kreuz, von Adam zum neuen Adam Christus, das ist der Weg, den wir zusammen gehen. Amen.